Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, auch euch zu Hause. Ja, was haben wir letzten Sonntag bekannt? Der Herr ist auferstanden. Halleluja, danke, dass das nicht nur für Ostersonntag gilt, wie die Ostereier, die man ja nur Ostersonntag sammelt, sondern ja, wir dürfen unseren Herrn bekennen, jeden Tag bis in Ewigkeit. Er ist der Auferstandene, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das bezeugen auch alle Ostergeschichten, die wir in den Evangelien finden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist alles so ein bisschen geheimnisvoll, denn Jesus kommt vollkommen unverhofft plötzlich in das Leben seiner Jünger und Jüngerinnen. Zum Beispiel bei Maria am Grab. Sie war überströmt von Tränen und sie spricht mit diesem, wie sie dachte, Gärtner. Vollkommen unverhofft. Oder die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie reden schon lange mit diesem Fremden. Jesus kam vollkommen unverhofft. Sie hatten gar nicht mit ihm gerechnet. Oder auch in diesem Versammlungsraum, wo die Jünger die Türen verschlossen hatten, aus Angst vor den Juden, kam plötzlich Jesus herein und sprach mit ihnen. Und heute wollen wir eine weitere Osterauferstehungsgeschichte hören, wo Jesus auch vollkommen unverhofft seinen Jüngern erschienen ist, und die steht im Johannesevangelium Kapitel 21, Vers 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fischen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Amen. Auch in dieser Geschichte ist es so, dass die Jünger Jesus nicht sofort erkennen. Warum? Sie waren doch so vertraut mit Jesus, hatten Tag und Nacht mit ihm 3 Jahre lang ihr Leben geteilt. Warum erkennen sie Jesus nicht? Das ist dieses Geheimnis von Ostern. Ja, es ist derselbe Jesus, in demselben Wesen, aber er hat einen veränderten Leib, er hat einen Auferstehungsleib. Und das ist unsere Hoffnung, dass mit auch unserem Tod, ja, der Körper, er wird verwesen, Aber wir werden einen Auferstehungsleib empfangen, einen wundervollen, verherrlichten Leib, über den der Tod keine Macht mehr hat. Und in diesem wundervollen Auferstehungsleib erscheint Jesus seinen Jüngern und sie erkennen ihn nicht. Selbst als er sie anspricht in der Morgendämmerung: Habt ihr keinen Fisch zu essen? Und die Jünger ihm antworten: Nein. Selbst als sie mit Jesus reden, erkennen sie ihn nicht. Ja, woran erkennen sie denn Jesus, ihren Herrn, ihren geliebten Jesus Herrn? Was war unverwechselbar für Jesus? Und das finde ich wieder das Geheimnisvolle und das Wunderbare. Wir haben es mit der übernatürlichen Welt zu tun und Jesus schafft es, obwohl er nicht mehr von dieser Welt ist, den Jüngern aber in dieser Welt begegnet, ihn auf eine Weise zu begegnen, dass sie ihn trotzdem erkennen. Bei der Maria von Magdala, sie war schon lange mit diesem Gärtner am Reden. Woran erkennt Maria, es ist der Herr? In dem Augenblick, wo Jesus ihren Namen ruft: Maria. Und das muss in einer so innigen Art und Weise geschehen sein, dass sie weiß, so kann nur Jesus meinen Namen nennen. Und sie erkennt ihn und fällt vor ihm nieder. Wie war das bei den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die so in ihrer Welt gefangen waren, so voller Trauer und Unverständnis? Was ist mit diesem Jesus am Kreuz geschehen? Hast du da noch nichts von gehört? Jesus schließt ihnen die Schriften auf, aber sie erkennen Jesus nicht, selbst als er das Wort Gottes für sie auslegt. Wann erkennen diese beiden Jünger Jesus? In dem Augenblick, wo er das Brot für sie bricht. Das ist auch schon ein Zeichen für das Abendmahl, so wie er das Brot beim letzten Abendmahl gebrochen hat. Daran erkennen sie Jesus. Oder die Jüngerschar, die in ihrem Raum aus Furcht vor den Juden, die, ja, wo sie dachten, vielleicht sind wir die Nächsten. Jesus kommt und zeigt ihnen seine Wundmale. Unverwechselbar Jesus, typisch Jesus. Das ist nur Jesus. Wie ist das hier in unserer Geschichte? Woran erkennen die Jünger Jesus? Nicht an dieser ersten Frage. Nein, an diesem großen, riesengroßen, unverhofften Fischwunder. Jesus hat von einem Moment zum nächsten, trotz ihres stundenlangen Versuches als Fischer, als Profis, schenkt er ihnen ein riesengroßes Fischwunder. Und daran erkennen sie Jesus. Es ist der Herr. Es ist der Herr, der die Macht hat, über Himmel und Erde auch solche unverhofften Wunder zu schenken. Ein Wunder der Fülle Gottes, ein Wunder der Segensfülle Gottes. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Jesus schenkt die Segensfülle. Halleluja. Das ist typisch Jesus. Er schenkt nicht mickerig, nicht geizig, nicht so, dass es vielleicht mal so gerade reicht. Nein, Jesus schenkt die Fülle. Und das führt er uns hier vor Augen in dieser Geschichte als der Auferstandene. Hier heißt es: Sie konnten das Netz nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Das heißt, Jesus hat nicht etwas geschenkt. Oh, da ist ja was im Netz, da zappelt was. Oh, ein kleiner Fisch, juhu, und ein noch etwas kleinerer. Nein, es war die Fülle. Sie konnten das Netz gar nicht richtig ins Boot wieder ziehen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Das ist Jesus. Und das Netz war so prall gefüllt, das wird hier noch extra ausgeführt, damit auch wir das verstehen. Ja, es war wirklich die Fülle. Sie mussten es, wie gesagt, hinter sich an Land ziehen. 153 große Fische waren da drin. Und es, obwohl so viele waren, zerriss das Netz nicht. Das heißt, wir sollen verstehen, was Jesus hier wirkt, ist ein Wunder der Segensfülle. Und Jesus sorgt dafür, dass dieser Segen an Land kommt, dass dieser Segen wirklich hineinkommt in unser Leben. Wo Jesus ist, ist dieser Segen in Fülle. Das dürfen wir als Christen immer wieder uns neu vor Augen führen. Jesus ist der Auferstandene. Und mich hat das nochmal so neu begeistert, zu sehen, ja, das ist wirklich typisch Jesus. Das sehen wir eigentlich vom ersten Augenblick seines Wirkens an bis zum Schluss. Er ist ein Gott der Segensfülle. Zum Beispiel Johannes 2. Was ist das erste Wunder, was Jesus wirkt? Nicht eine spektakuläre Heilung, wo man denkt, ja, das war aber wirklich nötig, dieser Gelähmte oder dieser ausgestoßene Aussätzige. Nein, er verwandelt Wasser in Wein. Und auch da nicht so mickerig, sondern als die Leute kamen, Jesus, hier, der Wein ist ausgegangen. Ja, da sieht er diese großen Wasserkrüge stehen, 6 Wasserkrüge, 100 Liter. Und er verwandelt das Wasser in den besten, besten, besten Wein. Ich sag euch, da hat jeder Hochzeitsgast nicht nur so ein halbes Glas bekommen, sondern die Fülle. Das war so viel, das konnten sie gar nicht austrinken. Ein Zeichen für das Reich Gottes. Wo Gott ist, ist die Fülle. Und ein Zeichen, dass diese Fülle auf uns alle wartet in der himmlischen Welt, wenn wir nämlich wieder mit Jesus dieses Mahl, das Abendmahl feiern werden, dann als Hochzeitsmahl mit unserem Bräutigam, als seine Gemeinde. Oder Johannes 6, die Speisung der 5000. Da hatten die Jünger auch nur 3 Krümel. Und was macht Jesus? Er vermehrt das Brot. Aber auch da wieder sehen wir die Fülle. Sie sammeln 12 Körbe voll Krümel ein, die übrig geblieben waren. Jesus, das Brot des Lebens. Jesus hat genug geistliche Speise für jeden Menschen auf dieser Erde. Mehr als genug. Es gibt mehr als genug. Oder Johannes 7. Da sagt Jesus, wer durstig ist, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Innersten werden so 3 Tropfen Wasser raustropfen? Nein, Ströme lebendigen Wassers, Ströme, Ströme, das heißt die Fülle. Und das Bild ist auch wieder ein Bild, das steht für den Heiligen Geist. Jesus möchte, dass du so erfüllt bist mit seinem Geist, dass es durch dich hindurch strömt. In deine Familie, in deinen Arbeitsplatz, überall wo du bist, dass deine Lebensbereiche erfüllt sind von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart. Und eine Bibelstelle fehlt noch. Welche könnte das sein? Seid ihr heute Morgen dran vorbeigelaufen? Johannes 10,10, genau. Das ist ja unser Gemeindeleitspruch, wo Jesus gesagt hat, der Feind ist gekommen, um zu stehlen. Ich aber bin gekommen, damit sie, das heißt ihr, damit wir, Leben in Fülle haben. Halleluja. Jesus ist kein knickeriger Gott, sondern in dieser Auferstehung liegt die ganze himmlische Fülle ja für uns. Und wir können diese Fülle empfangen. Leben in Fülle. Das war der Auftrag und das war das Ziel. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Dafür ist er auferstanden, damit wir dieses Leben in Fülle und in Ewigkeit haben. Wow. Ja, Jesus schenkt die Fülle. Und er allein schenkt die Fülle. Auch das wird in unserer Geschichte deutlich. Die Jünger haben die ganze Nacht ihr Bestes gegeben als Profifischer. Nichts gefangen, keinen einzigen noch so mickrigen Fisch. Und dann kommt Jesus und die Fülle bricht sich Bahn. Allein Jesus schenkt die Fülle. Und natürlich weiß Jesus, ja, als er da diese müden, frustrierten Fischer sieht, er weiß, sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und als er sie um einen Fisch fragt, nein, haben wir nicht, was sagt Jesus? Da sagt er nicht, ich sehe ja, ihr schafft es einfach nicht. Ihr seid totale Loser, ihr seid erfolglos, seht das doch endlich ein. Guck mal, ich habe hier schon mal den himmlischen Lieferservice gebeten und was seht ihr? Was habe ich gemacht? Ein tolles Feuer, das Brot ist da, der Fisch ist da. Kommt einfach, lasst das doch bleiben mit eurer Fischerei. Das bringt doch eh nichts. Habt ihr es jetzt auch kapiert? Ich mache alles für euch. Jesus hat tatsächlich, wie er das gemacht hat, das ist sein Geheimnis. Natürlich ist es ein geistliches Wunder, ein himmlisches Wunder, dass da plötzlich ein Feuer war, dass er plötzlich, ohne dass er gefischt hat, Fische da waren. Und natürlich hätte er so sagen können, ja, ich mache das alles für euch. Aber, und jetzt kommt das, wie ich finde, noch größere Wunder. Er gibt seinen Jüngern einen ganz konkreten Auftrag. Sie waren erfolglos. Trotzdem redet er zu ihnen und gibt ihnen eine ganz konkrete Anweisung. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Und dann sagt er ihnen noch, bringt auch von den Fischen, die ihr gefangen habt, damit wir gemeinsam essen. Auch das, was ihr gefangen habt, davon wollen wir gemeinsam essen. Ja, obwohl Jesus der Einzige ist, in dem die ganze Gottesfülle gegenwärtig ist, obwohl die Jünger ohne ihn nichts tun konnten und wir auch ohne Jesus nichts tun können, was geistlich irgendwie von Belang ist, wollte Jesus damals nicht es ohne seine Jünger tun. Er wollte seine Jünger mit einbeziehen in das Wunder der Fülle, der Segensfülle. Was für eine Wertschätzung. Und genauso heute, Jesus ist der eine und einzige auferstandene Herr, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Mir, sagt Jesus, mir allein ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wir wissen, wie er in Johannes 15 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was geistlich in Ewigkeit Bestand hat. Und dennoch, und das finde ich das viel größere Wunder, möchte Jesus es nicht ohne uns tun, ohne dich und mich, sondern er möchte ja die Segensfülle hereinbringen in sein Reich, nämlich viele, viele, viele Menschen durch dich und mich. Er möchte uns einbeziehen in dieses Wunder der Segensfülle. Was für eine Wertschätzung. Jesus könnte es locker alleine tun, wie hier das Feuer und die Fische. Er brauchte die Jünger nicht. Aber er wollte, dass sie wissen, ihr seid wertvoll in meinen Augen. Ich sehe eure Bemühungen, ich sehe vielleicht auch euren Frust, aber ich sehe auch euer Potenzial. Ich sehe, was ihr könnt, wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr meinem Wort vertraut. Wow. Jesus schenkt die Segensfülle und durch ihn will er Segensfülle schenken, auch in deinem Leben, und zwar in jedem deiner Lebensbereiche. Gesundheitlich, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Freizeit. Jesus ist ein Gott des Segens. Er will uns überschütten mit seinem Segen. Aber dieses Wunder, dieser Fischfang, der steht für einen ganz bestimmten Segen. Und das wollen wir uns jetzt nochmal vor Augen führen. Was ist das für ein Segen, diese Fische, diese Massen an Fischen, die Jesus da schenkt? Viel mehr, als sie essen konnten. Wem kommt dieses Fischwunder bekannt vor? Jetzt müssten ganz viele Hände hochgehen. Ja, jetzt frage ich, vielleicht wissen einige sogar, wo das steht. Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen, Lukas 5. Vers 1 bis 11, Mary sagt gleich, ja, ich weiß, du kennst die Bibel, das ist super. Und auch hier sehen wir ein riesengroßes Fischwunder. Wann hat Jesus das gewirkt? Ganz am Anfang seines Dienstes. Und jetzt ganz am Ende seines Dienstes wirkt er nochmal wieder, so ein Fischwunder. Ist das ein Zufall? Nein, natürlich nicht. Und auch hier war das so, die Jünger hatten nichts gefangen die ganze Nacht und waren total frustriert, als Jesus sagt, ja, fahrt mal raus und werft eure Netze da aus. Da sagt Petrus, wir haben doch die ganze Nacht nichts gefangen. Aber dann kommt es, doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das ist das Geheimnis für den Segen. Jesus gibt den Impuls, Jesus gibt den Auftrag. Das Einzige, was Petrus tut, ist zu hören, hinzuhören und zu gehorchen. Im Glauben das zu tun, im Glauben. Und auch hier möchte Jesus ja uns mit hineinnehmen in diese gewaltige Berufung. Denn am Ende sagt er, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Wie viel wertvoller ist das, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, als Fische zu fangen? Fische sind auch wichtig, aber Menschen sind noch wichtiger. Und bei Matthäus und Markus sagt er diesen vier ersten Jüngern, das ist auch ganz am Anfang des Dienstes, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist deine und meine Berufung, wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus dein Herr ist, wenn du an ihn glaubst als den Auferstandenen, dann hat er dir auch die Osterbotschaft anvertraut, diese Botschaft weiterzugeben an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unsere oberste und tiefste Berufung, neben der Berufung natürlich Gott anzubeten, das ist immer das Allererste. Aber dann kommt sofort Menschenfischer, du bist berufen, Menschen zu gewinnen, für Jesus, für das ewige Leben. Und auch hier ist nicht nur die Berufung, sondern auch die Verheißung. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus möchte uns heute neu ermutigen, dass wir das glauben. Das ist deine und meine Berufung. Das ist unsere Berufung, unsere erste Berufung als Gemeinde. Menschen für Jesus zu gewinnen. Alles andere ist wundervoll, ist wichtig. Ich freue mich schon sehr auf unsere Gemeindefreizeit. Ich freue mich auf das Essen, was wir gleich genießen können. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über den Lobpreis, freue mich über so vieles. Wundervoll. Das brauchen wir, um unseren Auftrag auszuführen. Aber das ist nicht das Letztendliche, wofür Jesus gestorben und auferstanden ist. Sondern wir sind berufen, die frohe Botschaft, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben in eine Welt, die immer mehr im Chaos, in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Du hast die Hoffnung in deinem Herzen. Du bist Trägerin ewigen Lebens und Jesus möchte dich mit einbeziehen, dass du dieses ewige Leben weiterschenken kannst, nämlich in Fülle. Wie kann das konkret geschehen? Ich habe drei kurze Slogans dafür. Wie kann dieses Leben, ja, der missionarischen Fülle, einfach dieses Erfülltseins, dass wir das wirklich erleben, dass die Menschen kommen? Und mir fällt gerade ein, so einen prophetischen Eindruck, den Mackie, also Manfred Schlümmerkämper, vor vielen, vielen Jahren hatte. Ich hatte mir den notiert, ich glaube, das war 2011 oder irgendwas. Und da hat er gesehen, wie hier hinter der Glasscheibe wirklich mit so einem Schwall Wasser so Fische kamen, auch viele große Fische, und die wollten unbedingt hier rein. Wir waren hier dabei, Jesus anzubeten, und plötzlich sagte jemand, guck mal, und wir drehen uns alle um und sehen, wie viele Fische ihre Nase an die Scheibe drücken. Wisst ihr, wie das aussieht? Sie werden so Fisch, seine Nase, so, ne? So, und die wollten hier rein. Und das ist die Fülle, die Jesus verheißen hat. Und das ist etwas, was er uns prophetisch immer wieder zugesagt hat. Ja, ich habe noch viel mehr bereit für euch. Und ich glaube, das ist seine bleibende Sehnsucht, auch weiter unter uns solche Wunder zu wirken. Wir sollen treu sein in unserem Alltag, aber Gott hat ganz andere Dimensionen. Und ich glaube, dass er wirklich einen Aufbruch schenken will und wird. Ich weiß nicht wann, das weiß keiner. Aber wir sollten unseren Horizont nicht zu klein haben, sondern wenn Gott etwas verheißen hat, dann ist das Einzige, was wir tun können, ihm im Wege stehen. Aber ich zeige euch einen Weg, ja, wie diese Wunder in deinem persönlichen und auch unserem gemeindlichen Leben geschehen können. Das Erste, Jesu Wort hören. Den Jüngern gibt in unserer Geschichte Jesus eine konkrete Anweisung, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Warum auf der rechten und nicht auf der linken? Vielleicht ist es ein Glaubenstest. Auf der Rechten, hat Jesus gesagt. Und die Jünger waren Profis, die wussten ganz genau die Wahrscheinlichkeit. Ich denke mal, ihr Kopf hat gesagt, so ein Quatsch, auf der Rechten haben wir eben doch gerade alles abgefischt, wenn lieber auf der Linken. Nein, Jesus hat gesagt, auf der Rechten. Und manchmal möchte Jesus auch in unserem Alltag so zu uns sprechen, weil er ist übernatürlich, er hat einen anderen Horizont. Er sieht die Menschen in deinem Umfeld, die bereit sind, gefangen zu werden, und zwar im guten Sinne, lieber gewonnen zu werden für sein Reich. Und ich glaube, dass Jesus unaufhörlich durch seinen Heiligen Geist im Alltag uns Impulse geben will. Sprich doch mal diese Person an. Ruf doch mal diese Person an. Lade doch mal diese Person ein. Frage doch mal diese Person, darf ich für dich beten? Schenk vielleicht ein Buch oder eine Einladung zum Grundkurs weiter. Ich glaube, dass wir oft so beschäftigt sind in unserem Alltag, dass wir diese Stimme des Auferstandenen oft gar nicht hören, dass wir die Chancen gar nicht sehen, die Jesus Tag für Tag in deinem und meinem und unserem Leben bereitet hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir durch sein Wort heute neu aufmerksam werden, damit rechnen, dass er in deinem und meinem Alltag uns Impulse gibt. Vielleicht denkst du erst mal vom Verstand zum Quatsch, ich habe jetzt keine Zeit, auf diesen Menschen zuzugehen, an der Kasse bei Aldi oder sonst was, oder in deinem Beruf, in deinem Büro, wo auch immer. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns sensibilisieren, dass wir diese Impulse überhaupt wahrnehmen, dass wir das überhaupt hören, was Jesus sagt, mach doch das, tu doch das. Ich weiß noch, er hatte mal Stunden bei einer Logopädin, das ist schon viele Jahre her, und dann musste ich da immer irgendwelche Texte lesen. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagt, nein, er liest da nicht irgendwelche Texte, sondern liest die Grundkurstexte vor. Also diese Zusammenfassung vom Grundkurs. Und ich dachte, sie wird erst sagen, nee, das sind diese Texte, die haben sich hier bewährt. Ja, dann habe ich die Grundkurstexte vorgelesen und bevor meine Therapie zu Ende war, hatte sie schon Jesus ihr Leben übergeben. Ist das nicht fantastisch? So ein kleiner Impuls. Ja, das ist wirklich der Heilige Geist, der wirklich uns mutig macht. Der sagt, probier's doch einfach. Sie hätte auch Nein sagen können. Aber sie hat gesagt, und ich merkte, stellte sie plötzlich immer welche Fragen. Was heißt das? Was bedeutet das? Und dann war die Stunde etwas anders als geplant. Aber sie hat jetzt ewiges Leben. Halleluja. Das zweite ist Jesu Wort glauben. Und auch das gehört dazu, dass wir Jesus glauben. Er hat gesagt, nicht nur werft das Netz aus, sondern er hat auch eine Verheißung gegeben. Und ihr werdet etwas fangen. Und ich glaube, das ist für uns oft eine große Herausforderung. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns schon versucht hat, Menschen in seinem Umfeld zu gewinnen. Und viele von uns sind einfach müde geworden. So viele erfolglose Versuche, so viel Ablehnung. Gestern wart ihr auf der Straße hier, hat Helga mir abends noch geschrieben, 9 Leute. Und es gab viel Ablehnung, aber einige waren auch offen. Und ich glaube, darum geht es, dass wir nicht in unseren Erfahrungen stecken bleiben, sondern dass wir Menschen des Glaubens werden, dass wir Jesu Wort mehr vertrauen als unseren negativen Erfahrungen. Denn es ist dein und mein Auftrag. Du bist nicht nur Menschenfischer alle 20 Jahre mal, wenn du einen besonders guten Tag hast. Nein, das ist unsere Berufung. Und Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Ja, es wird Ablehnung geben. Und das haben wir auch im prophetischen Wort gerade gehört. Es gibt Ablehnung. Jesus wurde auch abgelehnt. Womit rechnest du, dass alle Hurra schreien, wenn du anfängst von Jesus zu erzählen? Das hat er nicht erlebt, das haben seine Jünger damals nicht erlebt, sondern nach dem ersten Aufbruch kam eine krasse Verfolgung. Aber die Frage ist, was bestimmt dich? Die Menschenfurcht, die Angst, irgendwie komisch dazustehen vor deinen Kollegen oder vor deinen Verwandten oder wo auch immer, Freunden? Oder bist du mutig und sagst, ich stelle mich auf das Wort von Jesus, ich werde Menschen gewinnen für sein Reich und ich lasse mich nicht entmutigen, sondern ich gehe im Glauben weiter. Und als letztes Jesu Wort tun. Was wäre gewesen, wenn die Jünger Jesu Wort gehört hätten, wenn sie gesagt hätten, ja, Jesus, ich glaube, dass du das tun kannst. Aber wenn sie nicht bereit gewesen wären, wirklich die Netze auszuwerfen, es wäre nichts geschehen. Und genauso ist es bei uns. Das gehört dazu. Jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist auch in diesem Fall wirklich wahr. Jesus möchte, dass wir nicht nur vor uns hin träumen und ich und mein Jesus, sondern er möchte auch uns einbeziehen, wie die Jünger damals. Er achtet dich für wert, ihn in seine große Ernte, in seinen großen Fischzug, hast du einen mini-kleinen Part. Und wenn du deine Angel auswirfst und wartest, und dann gehst du an einen anderen Platz, wirfst deine Angel aus und wartest, Jesus sieht das, Jesus ehrt das. Und er will dich und mich und uns alle heute ermutigen. Aber er hat Wundervolles mit uns vor, wenn wir bereit sind, das auch wirklich zu tun, was er uns sagt. Und als letztes Beispiel möchte ich noch erzählen von der Esoterikmesse. Ich habe vor vielen Jahren, das war Anfang der 2000er, diesen Eindruck schon lange hatte. Jesus sagt, geh auf diese Lebensfreude, Esoterikmesse. Und ich, hast du was gehört? Also ich habe nichts gehört. Ich hatte da überhaupt gar keine Lust, dahin zu gehen, wo wirklich auch viele dunkle geistliche Angebote präsentiert werden. Aber schließlich hat er so unüberhörbar durch eine Schwester, das ist zu lang, zu mir gesprochen, wo ich wusste, wenn ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich Jesus ist und das tue, dann habe ich wirklich ein Problem. Weil Jesus möchte uns nicht irgendwas aufbürden, was wir nicht tun können. Genau wie mit den Fischern. Vielleicht bekommst du jetzt Angst, oh, wer weiß, Jesus erwartet von mir, dass ich als Missionar nach Afrika gehe. Jesus kennt dich doch. Jesus weiß, wer du bist. Jesus liebt dich, so wie du bist. Er sieht deine Grenzen, deine Schwächen, deine Ängste, aber er sieht auch dein Potenzial, genau wie bei den Jüngern. Und was hat er von den Jüngern verlangt? Die Netze auszuwerfen. Konnten sie das? Ja, klar. Und so kannst auch du deine Angel oder dein Netz in deinem Alltag auswerfen, so wie Jesus es dir zeigt, so wie du gestrickt bist. Und das ist wundervoll. Jesus überfordert uns nicht. Aber er möchte, dass wir dieses kleine bisschen, diesen kleinen Brocken Brot, dieses Netz auswerfen, das Kleine, was wir hineingeben können, dass wir das tun. Und dazu möchte ich dich heute herausfordern, aber vor allen Dingen ermutigen und uns alle. Jesus, unser auferstandener Herr, ist in unserer Mitte und er ist derjenige, der sein Leben gegeben hat für alle Menschen. Dein Blut reicht aus für jede Nation, haben wir gesungen. Ja, das ist die Wahrheit. Und sein Blut reicht aus und die Kraft seiner Auferstehung für die Menschen in deinem persönlichen Umfeld. Und wenn du bereit bist, heute auf dieses Wort von Jesus zu reagieren, wie damals die Jünger, dann steh doch auf, du musst nicht, nur wenn du wirklich das spürst in deinem Herzen, ja Jesus, hier bin ich, ich will neu ja, in diese Berufung reingehen, Menschen, Fischer für dich zu sein, so wie du es mir zeigst, so wie ich es für dich tun kann, dann steh doch einfach mal auf und wir wollen gemeinsam beten. Vielleicht magst du auch einfach so als Zeichen, dass du ja, dich wirklich öffnest in dieser Schwachheit. Keiner von uns kann das aus sich selbst heraus, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir ja wirklich erwarten, dass Jesus ja einfach diese Bereitschaft jetzt neu ehrt und segnet. Ja, Jesus, wir haben gerade Karfreitag gefeiert und Ostern. Du bist ein so unfassbar wundervoller Herr. Dein Leben hast du in diesen qualvollen Tod gegeben. Du bist der siegreich Auferstandene, der lebt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Jesus, danke für dein Leben, was du gabst. Und danke auch für den Auftrag, den du uns allen, deinen Osterzeugen, Glaubenszeugen anvertraut hast, nämlich ja, diese frohe Botschaft weiterzugeben in Wort und in Taten der Liebe. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Wir bekennen, ja, wir können nichts, was geistlich Bestand hat, aus uns alleine tun. Aber Vater, im Namen Jesu beten wir, dass du kommst jetzt mit diesem missionarischen Geist, diesem Feuergeist, der unsere Herzen, zuerst unsere Herzen wirklich neu mit dieser ersten Liebe für dich, Jesus, entfacht, Herr. Dass unser Herz so erfüllt ist, dass wir kreativ werden, dass wir spontan werden, dass wir freudig werden, dass wir uns nicht von unseren Frusterfahrungen, Jesus, sondern ja, von deinem Auftrag und deiner Verheißung leiten lassen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auf jeden von uns deine segnende Hand auflegst und dass du jedem von uns zeigst, was es bedeutet, in dieser Segensfülle von dir zu leben und aus dieser Segensfülle heraus weiterzugeben. Und als deine Gemeinde sagen wir dir, Jesus, wir vertrauen dir, dass wir das sehen werden, dass noch viel, viel, viel mehr Fische kommen werden, aller Nationen und dass sie hier, ja, Jesus, dich kennenlernen und dass Menschen gewonnen werden in Ewigkeit für dein Reich, Herr, und zu deiner Ehre, Herr. Amen.